Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Game of Thrones Podcast von Wann und Wo und Fuller Tee. Und jetzt habt ihr gerade ein Intro gehört von der US-amerikanischen Band Crash Karma, die uns ihre Version des Main Title von Game of Thrones zur Verfügung gestellt haben. Bei mir ist wieder der Harald Küng, unser Night Küng von Wann und Wo.
Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass wir wieder da sind.
Harald, ein Ritter der sieben Königslande, letzte Folge. Mal bevor wir auf die Details gehen, wie hat es dir gefallen?
Muss sagen, besser als die erste. Ich finde, die erste Folge war im Vergleich zu der vorigen Staffel ein bisschen schwacher Auftakt, also meiner Meinung nach. Was mir jetzt in der zweiten Folge gerade gut gefallen hat, waren die einzelnen Momente, die sie Charaktere gegeben haben, bevor die große Schlacht kommt, zum einfach nochmal zusammensitzen, zum nochmal reflektieren, was über die Jahre passiert ist. Es hat eine spezielle Szene mit der Arya gegeben, über die wir mit Sicherheit noch zum Sprechen kommen. Also ja, sie hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mhm. Das ist definitiv die Ruhe vor dem Sturm. Und ja, in der nächsten Folge ist der Winter da.
Wir müssen leider zusagen, wer unseren Podcast noch nicht gehört, kennt und die Folge noch nicht gesehen hat, der sollte jetzt am besten abschalten, weil es kommen einige Spoiler. Es kommen nur Spoiler.
Also ja, Achtung, Spoilers are coming.
Achtung, Spoiler. Aber man muss ja sagen, bei Ein Ritter der Sieben Königslande, das bringt die Geschichte ein bisschen zum Pausieren, oder? Du hast es eh schon angesprochen. Es spielt sich ja eigentlich alles im Winterfell ab, wo genau, sich alle wieder treffen.
Also ja, ausschließlich im Winterfell. Man sieht eigentlich sonst überhaupt keinen anderen Drehort. Was man vielleicht gehen wir mal zum Intro vor, das habe ich auch ganz interessant gefunden. Vielleicht machen wir gleich einen Schritt. In der letzten Folge haben sie das Intro verändert, wo man gesehen hat, wie die Mauer durchbrochen war, wie der Winter nach Richtung Süden unterwegs ist. Als erstes hat die Burg der Familie Umber getroffen, der letzte Herd, der brennt war, und wo der Nachtkönig sozusagen eine Warnung hinterlassen hat. Man sieht jetzt im neuen Intro, wie der Winter vom letzten Herd Richtung Winterfell marschiert. Es wird also groß angekündigt, dass die Schlacht jetzt kommt.
Aber wenn ich kurz unterbreche, das Intro, oder hat ja eigentlich schon ein bisschen was suggeriert, dass vielleicht sogar was noch in King's Landing vorkommt und da ist gar nichts passiert.
Da ist gar nichts passiert. Nein, also King's Landing hat man überhaupt nicht gesehen, was die Cersei und der Euron und wie sie alle heißen, sich da weiter ausspinnen und ausdenken. Sieht man vielleicht in Episode 3, eventuell auch erst in Episode 4, das werden wir dann sehen. Aber King's Landing, also Winterfell war jetzt der einzige Drehort, beziehungsweise der einzige Ort, wo sich das Ganze abgespielt hat. Und ja, ich denke, dass Winterfell jetzt momentan nur die Priorität hat, findet, dass es... Okay.
Ja, und es ist schon so, dass jetzt der Auftritt von Jaime Lannister war, das hat sich ja in der letzten Folge auch angekündigt, wo der Bran schon auf ihn gewartet hat.
Genau, der Freund, ich warte auf einen Freund, ja. Da ich den Trailer davor schon gesehen habe, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass der Jaime ungeschoren davon kommt, aber zumindest bis die Schlacht da ist. Er kriegt dann in der Halle von Winterfell sein Tribunal, wo es zu Beginn nicht allzu gut um ihn steht. Die Daenerys wirft ihm vorher erst den Mörder für ihren Vater und die Sansa wirft ihm vorher, du hast meinen Vater umgebracht und oder du warst mit daran beteiligt, dass mein Vater gestorben ist. Aber ja, die Brienne von Tart setzt sich dem für nie, weil sie ihn ja lange begleitet hat und sich im Zuge dessen ja eigentlich herausgestellt hat, was der Jaime in Wirklichkeit für ein Charakter ist, dass er durchaus Gutes in ihm steckt und dass er eine gute Persönlichkeit hat.
Mhm. Ihr kennt mich nicht gut, Euer Hoheit. Aber ich kenne Sir Jaime. Und er ist ein Mann von Ehre. Er war einst mein Gefangener. Aber als wir überfallen wurden und die Männer daraufhin versuchten, sich mir aufzuzwingen, hat Sir Jaime mich verteidigt. Und deshalb seine Hand verloren. Wäre er nicht gewesen, Milady, wärt ihr nicht mehr am Leben. Er gab mir eine Waffe und eine Rüstung und hieß mich euch finden und nach Hause bringen. Denn er hatte eurer Mutter einen Eid geschworen.
Ganz stark ist, sondern jetzt der dreieckige Rabe und... Ja, damit war es dann auch gegessen.
Na, passt gut. was man ja grundsätzlich zur Geschichte ein bisschen sagen muss, oder? Also man, die Handlungen etc., die haben ja nicht mehr viel mit dem zu tun, was der Martin, George R. R. Martin vorgehabt, beziehungsweise hat er ja eigentlich nichts vorgehabt, weil die ganzen Bücher nicht fertig sind. Jetzt, wenn man so ein bisschen liest in sozialen Netzwerken etc., in Game of Thrones Foren, da ist ja auch nicht jeder glücklich damit, oder? Weil es ja schon zum Teil schon ein bisschen soapmäßig daherkommt für viele. Für die auch?
Zwischendurch, also jetzt in der zweiten Episode habe ich das eigentlich gar nicht so gefunden. Wie gesagt, da habe ich es eigentlich gescheit gefunden, dass man deiner Charakter so viel Zeit gibt. Soapmäßige, das habe ich in der ersten Episode mehr als Gefühl gehabt. Also, gerade so die Kuss-Szene zwischen Daenerys und Jon da vor dem Wasserfall. Das hat schon hart an Kitsch grenzt, das hat mich schon an Star Wars Episode 2 erinnert, wo sie da in einem Feld sitzen und sich bedurteln. Aber ja, man kann davon ausgehen, dass es jetzt mit dem Soap vorbei ist und dass es ab der kommenden Episode ziemlich zur Sache gehen wird.
Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass die Serien mal jetzt einfach versuchen, ein bisschen die Handlungsstränge von deiner ganzen Charaktere, dass man die jetzt ein bisschen zu Ende bringt oder so. Die sind ja auch ein bisschen unter Zeitdruck einfach.
Münze, ich meine, jetzt haben sie noch 4 Episoden Zeit, um alles, was sie jetzt über 7 Staffeln lang aufgebaut haben, zu Ende zu bringen. Wie man es halt von George R. R. Martin kennt, enden viele Handlungsstränge mit dem Tod. kann man vorstellen, dass es jetzt wieder so wird. Ursprünglich HBO wäre nicht abgeneigt gewesen, zum die Serie verlängern, aber die Produzenten, die Beweis und David Benioff haben von Anfang gesagt, sie machen nur 8 Staffeln. Ich finde, hätten sie die 7. Staffel auf 10 Episoden gemacht und die 8. Staffel jetzt auch auf 10 Episoden, anstatt sie es einfach zusammenkürzen, hätten sie vielleicht ein bisschen anders erzählen können. Ja, jetzt ist halt nicht mehr viel Zeit übrig, um das Ganze zu Ende zu bringen. Ne? Mhm.
Und was es so viel gegangen ist in der Folge, oder eigentlich ausschließlich fast, das waren ja diese zwischenmenschlichen Beziehungen, mhm, oder? Also einige, viele Figuren, oder beim Verlieben und Flirten,
ja, genau,
und
ja,
die, was und was als. Gespräche zwar über die weißen Wanderer etc., aber wenn man schon da Gendry und Arya zum Beispiel, mhm, hast du schon kurz angesprochen, vielleicht kannst du zu deinem zwei was dazu sagen.
Also die sind ja, als sie sich damals kennengelernt haben, das war ja in Staffel 2, sind sie ja gemeinsam auf dem Berg wieder zurück in Norden gewesen, für Königsmund. Sie sind dort schon ganz gut ausgekommen und haben eigentlich dort schon immer Spaß miteinander gehabt. Die Arya hat sich extrem verändert in der Zwischenzeit. Der Gendry hat natürlich auch dadurch, dass er erfahren hat, dass er der Bastard von Robert Baratheon ist. Denke ich, dass bei ihm auch dass er daran gewachsen ist und nicht so sich ein bisschen anders sieht, weil er eigentlich immer, ich weiß nicht, der deutsche Ausdruck, aber im Englischen ist er in Königsmund in Fleabottom, also ganz unten in der, wo das Fußvolk ist, wo die Armen leben, aus der Welt stammt er. Er hat Königsblut in sich, das hat ihn sehr auch gepusht. Die Arya, bei der ersten Begegnung in der neuen Episode, ist sie in der Schmiede und sprachen Waffen machen für die bevorstehende Schlacht. Die Arya hat mir in der ersten Folge einen Plan gegeben, zum eine Waffe bauen für sie. Da in der ersten Begegnung ist die Waffe noch nicht fertiggestellt, er überrascht sich dann später damit. Und als er ihnen gesteht, wer er eigentlich ist, denkt sich halt, ja, heute ist die letzte Nacht, die uns zur Verfügung steht. Mhm. Du bist der Einzige in der Burg, mit dem ich halbwegs kann. Und dann kommt es so tatsächlich zu Arias ersten Sexszene.
Also sprich, sie verliert eigentlich ihre Jungfräulichkeit.
Sie verliert ihre Jungfräulichkeit in der Nacht vor der Schlacht. Und ich habe im Internet schon ein bisschen nachgelesen, also da gehen die Meinungen auch extrem auseinander, ob man das jetzt sagen hätte sollen. Oder viele haben die Frage gestellt, wie alt ist denn die Arya jetzt überhaupt? HBO hat daraufhin gestern klargestellt, Arya ist 18 Jahre alt. Okay. Maisie Williams, die Darstellerin, so jung und klein sie ausschaut, aber ist 22, also denke ich für Nacktheitsszene jetzt auch schon alt genug. Aber ja, muss ich sagen, hat mich persönlich auch überrascht. Ich bin ein großer Fan von Arya. Ich habe im Internet erklärt, es ist irgendwie, als ob man der kleinen Schwester beim Sex zuschaut. Das war ganz schräg, der Moment. Er dauert nicht lang, man sieht nicht viel. Finde ich okay, dass sie das so gemacht haben. Mhm. Aber die Arya, ein besonderer Moment. Eigentlich auch für die eiskalte Killerin, die sie eigentlich mittlerweile ist. durch die Ausbildung, die sie genossen hat.
Eine Assassinin. Genau. Und der Robert Baratheon hat ja eigentlich postmortemos in Willen irgendwo gekriegt, oder? Weil er hat ja ursprünglich ja in Byzanz mit dem Joffrey, mit seinem Sohn, verheiratet, weil er die Hüse zusammenbringen wollte.
Das hätte, glaube ich, ist die erste Episode von der ersten Staffel, wo er sagt, ich habe einen Sohn, du hast eine Tochter, wir fügen unsere Reise zusammen. Wie du sagst, war am Anfang anders geplant, aber jetzt ergibt es sich vielleicht so. Mhm.
Und wenn wir schon bei den ganzen Liebesgeschichten etc. sind, oder um die sich auch viel Gott einfach in der Folge, da müssen wir darüber reden, ist Jamie, Brienne und Tormund. Oder? Das ist ja also ein Liebesdreieck, ich will jetzt sagen, keine Menage à trois noch, aber. Aber auf jeden Fall ein Liebestreik. Aber blickst du irgendwie durch oder hast du da funkt irgendwo zwischen Jamie und Brienne? Oder welche Rolle ist denn da, wo der Jamie eigentlich der Bad Guy immer war, aber der Tormund der Rustikale? Aber
ich glaube, die Brienne hat ich bin ein riesiger Fan von Tormund, ich finde den einfach grandios, den Schauspieler, wie der Charakter umgesetzt wird. Er hat ja auch wieder in der Episode, wo er erzählt, wie er zu seinem Namen kommt, als Riesentöter. Das ist ja eine traumhafte Szene.
Und vielleicht erzählst du es kurz. Achtung, ja, Spoiler, ja, next
Achtung,
one.
Achtung, Spoiler. Also, er berichtet davon, während sie in der letzten Nacht, bevor die Schlacht anrückt, sitzen mehrere Charaktere gemeinsam in der Halle von Winterfell am Lagerfeuer, betrinken sich ihr letztes Mal. Und der Tormund erzählt halt, wie er zum Namen Riesentöter gekommen ist. Und da erzählt er, dass er im Alter von 10 Jahren einen Riese umgebracht hat. Dann hat er sich. Hat er denn mit der Frau geschlafen?
Er hat sich ins Bett der Frau
gelegt, oder? Ja, Entschuldigung, er hat sich ins Bett der Frau gelegt und hat dann an ihren Riesenzitzen gesäugt, also sich säugen lassen, weil die Riesin gemeint hat, er sei ein Säugling. Und da erzählt er halt, dass durch die Riesenmilch er so groß und stark geworden ist, wie er jetzt halt ist und der große Kämpfer. Und lehrt sich noch einmal köstliches in einem Wikinger an, auf Ex, was ist denn was für ein Drink, was er jetzt da im Norden zusammengebraut hat. Aber ja, grandios. Zum Beispiel auf Jamie und Brienne zurückgekommen, da hat man eigentlich schon gesehen, wo die Brienne ihn nach Königsmund bringen wollte, oder wieder gebracht hat im Laufe der Staffeln, dass die zwei gut miteinander funktionieren. Es hat zwar gedauert, bis sie miteinander warm werden, aber es hat sich dann schon Vertrauen bildet, er schenkt ihr Rossi Schwert, zum Beispiel zum Sansa-Beschützer. Ich kann mir vorstellen, dass der Jamie durchaus Gefühle für Brienne hat und dass er so umdreht so ist. Die Frage ist, kommt es so weit, dass es der dazu was wird oder fallen sie in der nächsten Folge? Ich hätte grundsätzlich nichts dagegen. Er schlagt sie auch, nächster Spoiler, er schlagt sie auch zum Ritter. Im Zuge von dem Abend, wo sie da zusammen sitzen. Was ich auch eine super Szene eigentlich auch gefunden habe, auch eine sehr bedeutsame, weil das ist eigentlich das, was sie seit die Brienne vorgestellt war, weil ich eigentlich immer wollte, sie wollte immer Ritterin sein. Ist schon Namen gegeben für die Episode, Ritter von der Ritter der Sieben Königslande. Und ja, jetzt hat sie ihren Traum erreicht, wie lange sie denn wirklich als Ritterin Brienne von Tarth wirken kann, das wird sich so.
Game of Thrones greift ein aktuelles Thema im Video, oder wo es um Gleichberechtigung geht, ist ja eigentlich nichts anderes, oder? Dass aber eine Frau in dieser Männerdomäne Ritter unter Anführungszeichen.
Ist so, ja. Sie sieht ja, aus Tradition können Frauen nicht Ritter werden, und dann hast du ja ganz klar, ja, fuck Tradition. Es ist eigentlich eh schon alles egal, was so auf die Art. Warum sollten wir jetzt da die Tradition nicht brechen? Und, ja.
Eine kleinere Nebenhandlung ist wahrscheinlich die Liebesgeschichte nur zwischen Missandei und Grauer Wurm. Also der Grauer Wurm ist ja der Kommandant der Unbefleckten, die ja schon von einer gemeinsamen Zukunft träumen. Hat mich so ein bisschen verwundert, dass die jetzt.
Das kommt öfter in der Folge vor, dass der Tyrion, der ergibt die Hoffnung nicht auf, dass es danach gibt und dass sie überleben werden. Aber die zwei planen ja auch ihre gemeinsame Zukunft in Naht, wo die Missandei herkommt. Ich habe den Dialog auch nicht gefunden, wo sie sagt, ja, wir auf Naht sind ein friedliches Volk, wir können uns nicht schützen. Und der graue Wurm dann antwortet, ja, wir sind kein friedliches Volk und wir beschützen euch. Dialog habe ich ganz nicht gefunden. Ich würde es einer wünschen, ich finde es in der unglaublich liebes Paar, aber ja, wie bei allen anderen Handlungssträngen bin ich mir nicht sicher, wie es ausgeht. Mhm. Und wie glücklich es für sie ausgeht.
Und dann gibt es noch nochmal eine Begegnung, jetzt weniger, wo es weniger jetzt um Liebe geht, als vielleicht in der geschwisterlichen Liebe, unter Anführungszeichen gesehen. Die Ankunft vom Theon Graufreud, der wieder auf die Sansa trifft.
Mhm. Ein super Moment. Vorausschätzung zum Senat später und gemeinsam im Hof auf jeden Fall beim Essen zum Sehen, wie sie miteinander zusammensitzen und ihre letzten Stunden verbringen. Die Sansa hat mordsfreut gehabt, dass der Theon wieder da gestanden ist und gesagt hat, er möchte für das Haus Stark kämpfen und für die Leben kämpfen. Ich finde es toll, dass sich der Theon nach allem, was er jetzt durchgemacht hat, über die vergangenen Staffeln, auch mit dem Ramsay Bolton, ich meine, er war wirklich ein gebrochener Mann und hat jetzt nachher die Möglichkeit, seinen Namen wieder herzustellen. Er kämpft auch mit Eisenmännern in Winterfell. Wir erfahren ja auch im Zuge von einer Strategiebesprechung, welche Pläne der Night King, also der Nachtkönig, verfolgt. Der Bran erzählt, ich bin markiert worden, der ist hinter mir her. Sein Ziel ist, die ewige lange Nacht zum Einführen und die Welt, wie man sie kennt, zum Auslöschen. Und der Plan, der dahinter steckt, Achtung, großer Spoiler, ist, dass sie der Bran als Lockvogel im Götterhain von Winterfell positionieren und der Theon sagt dann auch gleich, ich lasse ihn nicht allein, die Eisenmänner und wir werden ihn beschützen.
Genau, ja, weil der Jon Snow ja einwendet oder wechseln Drachen oder dass die ihn irgendwo beschützen sollten.
Genau.
Also, naja, die Drachen, wir reden ja nur von zwei Drachen, oder? Man weiß ja, dass es gibt ja noch einen dritten Drache, der jetzt ja beim Nachkönig ist und der bis dato also nicht mehr vorkommen ist, sieht da die
Mauer abgebaut hat, sozusagen, hat man den aber auch der Nachkönig hat man sich da nicht mehr gesehen. Also, man hat zwar die Truppen gesehen, aber was mit den Drachen passiert, man hat auch die Drachen von Jon und Daenerys nicht gesehen. Ganz am Schluss, wo das Horn dann ankündigt, dass die Truppen vom Nachtkönig da sind, sieht man, wie Jon und Daenerys sich auch schon und der Fuß stürmen. Also ich schätze, dass sie in dem Moment zu den Drachen kommt. Aber ja, dann war leider fertig. Das wird man ja schon in der nächsten Folge dann sehen. Das wird noch spannend. Ich glaube auch nicht, dass alle Drachen. Also ich glaube eher, dass da unten ein Drache umkommt, im Luftkampf sozusagen. Okay. Wenn man will, oder vielleicht abgeschossen wird. Oder. Mhm.
Grundsätzlich, oder? Also in der letzten Nacht, aber wie du jetzt so gesagt hast, vom Kampf, wo eigentlich die ganzen Charaktere zusammenkommen. Also grundsätzlich die ganze Episode ist ein bisschen ein Aufbau oder auf die kommende Schlacht oder gegen die Weißen.
Ist absolut, ja. Ich glaube einfach zum jeden nochmal seine Screentime zum Gerber, einfach nochmal die Helden sorgen und dann gleich reflektieren lassen. Ich habe es ja zum nochmal auf die Szene in der Halle zurückgekommen, wo sie halt, so kommt sie dann eigentlich zum Ritterschlag von der Brienne, sie erzählen alle, wer ist, der Jamie, der Königsmörder und ganz der Reihe nach durch der Davos, der Zwiebelritter, was sie so für Geschichten haben. Und schlussendlich war es dann halt Brienne von Tart, ohne irgendwelchen Titel. Ja, also ich muss sagen, zum die Charaktere, zum Lernen haben die Zicke und da hat es so passt, dass das Ganze so ruhig gelaufen ist, finde ich. Das war einfach nochmal. Mhm. Wir wissen, was kommt. Und wir wissen, dass es für viele nicht gut ausgehen wird. Und da habe ich schon cool gefunden, dass sie nochmal ihre Zeit gehabt haben.
Aber trotzdem, sie haben einige Dialoge immer wieder abgebrochen oder wie eine Cliffhanger produziert. Es gab die Begegnung Daenerys Sansa, wo die zwei miteinander reden, oder?
Wo sie, ja genau, wo sie zuerst mehr oder weniger distanziert zueinander sind, dann nehmen sie Platz, dann unterhalten sie sich und es geht ein bisschen um die Zukunft, dann um Jon natürlich.
Die Männer dominierten Königslande und so.
Ne? Ganz genau, und schlussendlich, wo man dann das Gefühl hat, ja okay, beide sitzen jetzt mit dem Grinser da und jetzt sind sie Übereinkunft gekommen, geht es dann halt irgendwann mal darum, was passiert mit dem Norden. Mhm. Ja, das ist ganz klar sehen, wenn wir da in Winterfell fertig sind und der Nachkönig besiegt ist, gang ich auf den Eisernen Thron und werde König der Sieben Königslande, Königin der Sieben Königslande. Und die Sansa dann auch mit absolutem Recht fragt, was ist denn mit dem Norden? Weil sie hatten sich gegen die Bolton-Armee, haben sie Winterfell wieder zurückerobert und Sansa hat gesagt, das geben wir nicht mehr her. Und auf das eine sieht man dann auch wieder wie Daenerys dann langsam wieder die
Zorn ins Röte. Sie zieht die Hand weg, oder?
Ja, aber sie zieht die Hand weg und dann ist dann vor einem Moment auf den anderen wieder ziemlich, offen lord, sag ich jetzt mal.
Ich finde, wenn wir nochmal kurz zurückblicken, was noch wichtig ist für das Gespräch, was die zwei geführt haben, aus meiner Sicht, ist ja, also wie der Jamie ja zurückgekommen ist und aber dann gestanden hat, eben vor der Danny, dass die Cersei keine Truppen schickt und das alles eine Täuschung war, wiederum, etc., oder?
Genau.
Und sie hatte dann, die Daenerys hatte dann auch Tyrion als rechte Hand gezweifelt, oder?
Genau, der Tyrion kriegt ja, die Daenerys sagt, du hast schon so viele Fehler gemacht, also in ein paar Szenen davor, bevor sie damit zusammen zusammensitzt, ist ziemlich sauer auf den Tyrion und sagt, du hast schon so viele Fehler gemacht und wenn es so weitergeht, suchen wir eine neue Hand. Kommt dann in dem Fall auch zur Sprache, also wo sie mit der Sansa dann zusammensitzt?
Also ich bin ja davon ausgegangen, ich habe mir schon gedacht, das Gespräch entwickelt sich dann so, dass sie eigentlich der Sansa wird, die rechte Hand zu machen.
Okay, dann das hätte ich es nicht gedacht, ja. Durchaus möglich. Beide starke Frauen, wenn sich vielleicht so oder die da gibt, dass sie Sansa, die Lady von Winterfell und Wächterin oder Warden of the North wird.
Also
aber ich glaube, der Deal ist gescheitert.
Ja, man hat es gesehen, der Mormont hat ja dann eigentlich auch ihr zugeredet, dass eigentlich der Tyrion ihre rechte Hand bleiben soll.
Ja, das ist ein guter Mann, ja. Und ja, was natürlich auch dazu kommt, sie sagt Tyrion ja, er möchte unbedingt kämpfen und sie verfrachteten aber zu Frauen und Kindern in die Krypta. Was ihm so gar nicht gefällt, weil er sagt, ja, ich habe schon, hab schon so viele Schlachten überlebt und habe schon Königsmund, die Truppen abführt. Warum soll ich mich jetzt in der Krypta verkriechen? Sie sagt dann halt, ja, okay, du bist nicht der Größte, nicht der Stärkste, nicht der beste Kämpfer, aber wenn es darum geht, braucht man einen scharfen Verstand. Und das ist eigentlich das, was immer für uns jetzt auch können. Aber wie sich jetzt sagt, der Tyrion macht immer wieder Fehler und das nicht kleine. Drum ja, also ich glaube, er sitzt da auf einem wackeligen Stuhl.
Und dann, wenn wir dabei waren über Dialoge, die abgebrochen wurden, zum Reden, müssen wir über den Dialog zwischen Daenerys und Jon reden, Jon Snow. Und zwar eben auf der Mauer, wo der Jon Snow ja gesteht.
Nein, in der Krypta sind sie da.
Oder in der Krypta und er dann ja sieht, was seine wahre Herkunft ist.
Es ist wahr, Danny. Ich weiß es.
Wenn das wahr wäre, hieße das, du wärst der letzte männliche Erbe von Haus Targaryen. Du hättest Anspruch auf den Eisernen Thron.
John stellt ihn klar, das war nicht so, die haben heimlich geheiratet, haben gemeinsam einen Song gehabt. Und wie sich dann halt so langsam in dem Laufe vom Gespräch herausstellt, ist Jon Snow nicht Jon Snow, sondern Aegon Targaryen. Was sie denn überhaupt nicht packt, ich muss sagen, da hat mir das Schauspiel von der Emilia Clarke extrem gut gefallen. Umso länger er da erzählt, wer er eigentlich ist, sie ist zuerst wie ungläubig sie ist und dass er immer mehr die Gesichtszüge entgleisen und sie eigentlich immer mehr auf die Stanz geht und in der Mosetto, das bestätigen ihm nur der Bran und das bestätigen nur der Sam, ist das nicht erklärt unwahrscheinlich. Und er sagt, nein, das ist die Wahrheit, ich weiß es.
Vor allem sein Bruder und seine beste Freundin, die einzigen, die das bestätigen.
Ja, ganz genau. Und viel Zeit, wie du sagst, das ist ein Dialog, der abgebrochen war, weil zu Ende bringen, dann haben sie die Zeit nicht mehr gehabt, weil dann hört man das Kriegshorn. Wie Game of Thrones-Kenner wissen, dreimal Kriegshorn geblasen, stand die White Walker vor der Tür, also die weißen Wanderer. Entschuldigung. Und ja, es gibt dreimal das Kriegshorn und dann kommt der Schwenk vor der. Man sieht mal den Tyrion auf der Mauer, wie er in die Dunkelheit rausschaut Richtung Norden. Und dann kommt die Kamerafahrt und dann stand halt die weißen Wanderer zu Hunderttausenden, also so weit das Auge blickt,
stand da immer wieder. Die vor allem in den sozialen Netzwerken für viel Aufsehen gesorgt hat, ist die über einen Schattenwolf. Der Ghost ist ja auftaucht.
Der Ghost ist auftaucht, tatsächlich, aber ganz unscheinbar. Der John, der Sam und Ed Tollett stehen auf der Mauer und reflektieren und machen noch ein paar Späßle. Der Sam redet einen Ed ja gleich von der Seite blöd an. Was ich ganz lustig gefunden habe, John hat auch lachen müssen über die Sprüche, was er so laut. Und man sieht so klein abseits stehen einfach den Schattenwolf, dann der Ghost, wo wieder da ist. Im Schaffer 7 hat man überhaupt nichts gesehen. Es ist schon nicht groß drüber geredet worden.
Also nein, er ist ja in Staffel 6, Anfang Staffel 6, oder ist schon einmal auftaucht oder beim toten Jon Snow, so, genau, sozusagen, ja. wo er gewacht hat. Und dann war er weg. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, bei mir ist es so gegangen, ich habe den Schattenwolf, also den Ghost gesehen, und habe mir gedacht, hey, was tut jetzt der da? Aha, ja. Und du kannst es aber irgendwie gar nicht zuordnen oder so, oder? Also wo kommt der her? Weil sie gar null auf das hin. Also ja. Null.
Er wird auch mit keinem Wort erwähnt. Also, wie ich gesagt habe, er steht unscheinbar neben der Nadana und ist halt einfach da für ein paar Sekunden. In der Bücher, also beim Buch, keiner weiß es vielleicht, dass der John eigentlich immer mit dem Ghost unterwegs ist und dass der Ghost aber immer für sich aus einfach mal in die Welt abhaut und dann umstreift. Und dann irgendwann wieder auftaucht. John weiß meistens selber nicht, wenn sie in Schattenwolf wieder zurückkommt. Aber ja, jetzt. Für die große Schlacht scheint er zurückgekehrt zu sein.
Und könnte wahrscheinlich sogar noch irgendeine tragende Rolle oder so.
Könnte vermutlich eine sehr große Rolle spielen. Ich hab's.
Können die irgendwas Besonderes sein, nicht die Schattenwölfe, oder sind es einfach größere Wölfe?
Sie haben magische Fähigkeiten. Es kommt auch in der Bücher aus, der Ghost zum Beispiel hat rote Augen. In der Bücher ist es so, dass die Melisandre, die rote Priesterin, mit ihm interagieren kann. Es ist ja so, dass in der Bücher, das kommt in der Serie nicht um, aber in der Bücher ist der John an Valk oder Brown, also das heißt, sie gehen in die Tiere hinein. Darum träumen sie auch immer davon, dass sie als Wolf irgendwo umstreifen oder sowas. Beim John ist es wenig ausbreitet, beim Brown mehr. Was ich immer denke, es taucht in Staffel 6, taucht die Nymeria wieder auf, die Wölfin von der Aria, die mittlerweile schon Chefin von einem eigenen Wolfsrudel ist. Könnte man gut vorstellen, dass die Nymeria auch wieder auftaucht, sich mit dem Ghost zusammen tut und ein ganzes Wolfsrudel zum irgendwo Kampf mit dazu bringt. Ja, wird spannend. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass der Ghost wieder um ist. Mir hat es, muss ich sagen, das hat mir immer einen Stich versetzt, wenn irgendwelche Wölfe gefallen sind. Also gerade zum Beispiel der Wolf von Bran, wo sie in der Höhle vom dreieckigen Raben sind, da wird der auf brutalste Art und Weise von den Zombies niedergemetzelt. Bin ein großer Tierfreund. Habe ich den Schaden gefunden. Viele Wölfe gibt es nicht mehr, es gibt ja nur die zwei. Alle anderen sind ja leider schon gestorben. Aber der spielt so eine große Rolle, also da bin ich überzeugt.
Und da sind wir schon an einem Punkt, wo wir ein bisschen auf die nächste Folge schauen müssen. Und zwar, es wird die längste, also anscheinend die längste Folge der ganzen Staffel mit ungefähr 90 Minuten. Und ich glaube, es wäre Illusion zum Denken, dass da irgendwas anderes passiert oder außer ein riesen Gemetzel.
Ja, also ich sehe das genau gleich. Ich glaube, die Dreharbeiten müssen ziemlich hart gewesen sein. Sie haben 55 Tage in Island bei absoluter Dunkelheit gedreht, was man jetzt sehr anstrengend vorstellen kann. Es soll die größte Schlacht der Fernsehgeschichte sein. Und ja, Winterfell bietet sich an, dass im Moment tausende Leute, da standen 100.000 Zombies vor der Tür. Das wird heftig.
Und was man schon, wenn wir mal ein bisschen spekulieren, es würde uns so freuen, wenn ihr, liebe Zuhörer, dann eifrig im Forum mitdiskutieren und schreiben, was ihr meint, wer das überlebt oder wer es nicht überlebt. Was man schon, wer stirbt, welche Fanlieblinge werden wir verzichten müssen.
Ah, ganz schwierig. Ich hab, da habe ich schon mit so vielen Leuten drüber geredet und dann, da kommt die Meinungen echt auseinander. Ich bin da absoluter Fatalist und sage, es sterben unglaublich viele Charaktere, die uns über die letzten Jahre ins Herz gewachsen sind. Wie in der letzten Episode ja schon gesagt haben, es ist mir durchaus denkbar, dass auch ein John zum Beispiel wieder ums Leben kommt. Also die Produzenten und George R. R. Martin sind einfach bekannt dafür, dass sie gnadenlos mit ihren Charaktere umgehen. Die Übermacht vom Nachtkönig ist so gewaltig. Was sollen sie da tun? Ich meine, Winterfell hat eine super Armee. Sie haben mit der Unbefleckten auch wirklich Hardcore-Kämpfer und es standen noch weitere Truppen mit dabei.
Ich muss auch dazu sagen, sie haben ja so, wie sie es befestigt haben, oder?
Genau, man sieht ja die Befestigung. Das ist schon ein Punkt, was man im Intro noch sieht. Wenn die Kamera auf Winterfell fährt, sieht man rundum die Befestigungsgräben. Sie haben die ganze, ja, das ist mal Panzersperren, ich weiß nicht, wie man die Dinger nennt, was sie da, die Krüste, was sie aufstellen, die sind alle mit Drachenglas gespickt, zum Beispiel die Zombies in irgendeiner Art und Weise bekämpfen zu können. Man hat Katapulte gesehen, man sieht die riesige Armee, wie sie vor Winterfell steht. Es ist halt die Frage, ob das alles dann was bringt, die ganzen Gräben und.
Ja, vor allem, aber mit so ein bisschen, wo sie den Plan besprochen haben, oder wo die Karte siehst, die Winterfell und die eigenen Truppen und dann die Nachtwanderer. Es war schon ein bisschen dünn, oder? Sozusagen, ja, wir schon, dass wir den Nachtkönig kriegen und ich weiß auch nicht, jetzt stehen wir alle da davor und
wie wir in der Vorbesprechung zu dem Podcast schon kurz gesehen haben, ich finde, sie haben, also ich habe in der siebten Staffel den Plan, dass sie einen Zombie aus dem Norden holen, schon unglaublich blöd gefunden. Bin gespannt, wie sich das in der Bühne entwickelt. Was sie jetzt. Also meine Chefstrategen sind es nicht unbedingt, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, sie Frauen und Kinder in die Krypta habe. Ich habe mir den Teaser, also ultimativer Spoiler, ich habe mir den Teaser für Episode 3 angeschaut. Da kommt ein Satz für den Daenerys, die Toten sind schon da. Also man weiß nicht, was in der Krypta sich überhaupt schon abspielt. Ob dort nicht das Ganze eigentlich schon anfängt, bevor die Truppen vom Nachtkönig überhaupt angriffen. Und ja, ob der Bran in den Götterhain irgendwas bewirken kann und die paar Eisenmänner, die da rumstanden, ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir gehen vom Schnippchen aus.
Mit dem die zwei Drachen, wir sehen, ja, dass der Night King mit dem Drache drüber fliegt.
Und das einfach platt macht, ja. Wobei, es gibt nur zwei Drachen, die den Angriff ablenken oder beziehungsweise abwehren könnten. Es weiß niemand, wie stark der Drachen-Nachtkönig ist. Durch seine Wiederauferstehung.
Ja, man weiß auch nicht, wie der Nachtkönig auf Drachenfeuer reagiert.
Das ist
trotzdem. Was mir aber in der Story selber auch ein bisschen dünn gedunkt hat, wo der Bran ja gesagt hat, es hat noch keiner versucht. Also, es würde ja heißen, dass wir sehen, wie viele schon bei dem waren oder den bekämpft haben, oder?
Ist so, ich meine, es kommt ja auch, wo sie da den Plan schließen. Gibt es einen kleinen Einblick in die lange Nacht. Es ist so, dass die Menschen, die jetzt leben, oder beziehungsweise halt die Leute, die jetzt da im Winterfell sind, da hatte die Hälfte am Anfang nicht einmal geglaubt, dass es die Wichtel und die Nachtkönig und die weißen Wanderer und was es nicht mehr alles gibt. Tausende Jahre davor, wo die erste lange Nacht war, war ja das ganz, hat das jeder gewusst, wo man sich dann die Mauer aufgestellt. Die Menschen haben es nicht wirklich lange Zeit gehabt, um sich vorbereiten. Der Nachtkönig hat das tausende Jahre gehabt, um sich genau auf den Moment vorbereiten. Und ich glaube, dass er einfach. Er macht sie platt. Also, ich lasse mich gern eines Besseren belehren, aber ich glaube, dass Winterfell am Montag überrannt wird.
Also, ich bin anderer also, Meinung.
Bitte, liebe Zuhörer, gerne mitkommentieren und gerne auch melden, ob wir da Blödsinn verzapfen. Wir sind dafür für alles offen. Wie denken ihr? Es wäre schon spannend zu wissen. Aber
also ich bin der anderen Meinung wie du. Ich glaube auch, dass viele Charaktere sterben. Ich glaube auch, für die Brienne schaut es ganz schlecht aus und für den Jamie schaut es wahrscheinlich auch schlecht aus. Und schon schon klar, ob sie die Hauptprotagonisten alle in Nirvana schicken, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber was ich glaube, ist, dass der Nachtkönig stirbt. Dass die sind getrieben jetzt. Es gibt jetzt die Riesenschlacht und dann ist der Geschichte und dann geht es nochmal Richtung Süden weiter. Und Der ist erledigt.
Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt 7 Staffeln lang immer wieder, also wir hören Ed Stark Ned Stark und alle, wie sie heißen, und alle haben über 7 Staffeln gesagt, Winter is coming, Winter is coming. Und dann ist der Winter da und so, glaube ich, im ersten Angriff im Winterfell geschlagen wird. Das glaube ich nicht. Also ich glaube wirklich, dass das Winterfell überrennt wird. Ich habe auch jetzt im Internet gelesen, es ist ja so, wo sich der Theon und die Yara oder Asha, wo sie sich trennen, sieht der Theon, er möchte für die Starks kämpfen. Sie sieht, ja, sie geht auf die Eiseninseln. Vielleicht wird das noch ein letzter Rückzugsort für die Leben.
Hat sie auch gesehen, dann, oder? Haben sie ja gesehen.
Wenn es denn wirklich funktioniert. Es heißt ja in der Folge, wo sie kurz miteinander reden, sollte jemand von den Verteidigern sterben, dann verbrennen sie. Ich weiß nicht, wie viel Zeit sie haben, zum halt wirklich die Leute verbrennen, die fallen. Wenn dem ganzen Schlachtgewusel, wer weiß, ob man halt nicht irgendeiner von den Hauptcharaktere in der Armee vom Nachtkönig in der Mitte marschiert.
Und dort am Protagonist ist.
Ja, ganz genau. Also, dass man sie nicht ganz aus dem Bild verlieren, aber dass sie halt einfach nicht mehr auf der Seite von den Lebenden kämpfen.
Ja, spannend. Es blitzt spannend. Es ist aber spannend.
Wenn ich da ganz kurz vielleicht, ich hocke da, weil Arne, was, das ist nämlich eine von der Seite, die richtig spannend ist, weil du schon gemeint hast, dass Jamie vielleicht fällt. Das ist auch eine von der Sache, die wir im ersten Podcast nicht besprochen haben. Der Bronn kriegt für Cersei ja den Auftrag, zum Tyrion und Jamie zu töten. Mit der Armbrust, mit der Tyrion seinen Vater ins Klo genagelt hat, sozusagen. Ich bin gespannt, was dort passiert. Grundsätzlich war der Bronn, er ist ein Söldner, macht eigentlich immer das. Also unterstützt immer den, der am besten Zeit hat. Ich weiß nicht, ob er von Tyrion und von Jaime schon jemals eine Kohle gesehen hat. In der 7. Staffel, nachdem sie Rosengarten hast zum Deutschen, wo sie Rosengarten überfallen, gestürmt haben, gibt es dann halt den ewig langen Zug, wo sie die Goldkarren und alles mit dabei haben.
Genau, ja.
Der aber halt für Daenerys und der Thraki angegriffen wird. Der druckt der Jamie ihm zwar einen Sack voller Gold in die Hand, aber den verliert er dann in der Schlacht. Also da war der Alltag dann auch wieder erledigt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass dadurch, dass sie immer so gut miteinander ausgekommen sind, dass er sich eher der Lannister Brüder anschließt, als wie, dass er sie umbringt. Aber ja, das wird auch spannend zu sehen. Vor allem gerade die Armbrust, die hat natürlich eine Bedeutung.
Symbolisch.
Ist ja auch dieselbe Armbrust, die der Joffrey verwendet, zu die Prostituierte dann ans Bett nageln. Also die hat schon richtig Geschichte, die Waffe. Und also da bin ich auch noch gespannt. Von Bronn hat man in der Episode ohne nichts gesehen. Der Jaime und der Tyrion haben ein paar enge Momente gehabt, wo sie wirklich zusammen gefunden haben. Die haben sich jetzt auch über mehrere Episoden oder Staffeln eigentlich gecast.
Ja, das ist ja hin und her. Oder? Auf der anderen Seite haben sie...
Also ist ja hin und her, aber ich glaube, es sind mittlerweile, gerade der Jamie hat da einen extremen Wandel durchgemacht und bei ihm ist jetzt so klar, hey, da geht es zu mehr wie um das Machtspiel, was sich da unten im Süden abspielt, sondern jetzt wird es wirklich Leben gegen Tod. Und ich glaube, er hat auch Freude, dass man mit Tyrion jetzt wieder kann. Das Zünglein an der Waage ist der Bronn, wie gut das Ganze ausgeht.
Wie es ausgeht, wissen wir erst nächste Woche. Wir sind mal schon gespannt.
Zumindest, ja.
Genau. Ihr könnt natürlich, Game of Thrones gibt es aktuell auf Sky zum Senden, auch mit Sky X, könnt ihr Tickets sozusagen lösen oder halt einfach über mehrere Monate, jeden Monat kündigen. Wir bleiben auf jeden Fall dran und verabschieden uns jetzt auch wieder mit Crash Karma und bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
Ballermann, gut.